Moserzeltli Nummer 9. Moses Odyssee, dritter Teil. Eidgenoss trifft König. Mit Zeltli Nummer 9 verbringen wir den 18. Oktober 1827 mit Heinrich Moser in Stuttgart, damals Residenzstadt des Königreichs Württemberg. Nach Tuttlingen, Hechingen und Metzingen war dies der nunmehr vierte Zwischenhalt auf seiner langen Reise nach St. Petersburg. Die Hildebrands, Mosers Gastfamilie in Metzingen, hatten ihn mit der Kutsche noch nach Stuttgart gebracht und halfen ihm hier sogar, eine unangenehme Geldangelegenheit zu bereinigen. Es galt nämlich, einen säumigen Zahler zu überreden, Moser den noch schuldigen Betrag für längst gelieferte Ware auszuzahlen. Vor Monaten schon hatte Moser mehrfach versucht, das Schuldige von der Schweizer Ferne aus einzutreiben. Vergeblich. Vor Ort also ein letzter Versuch. Ansonsten hatte er sich mit dem Gedanken ja schon angefreundet, den Betrag unter schlechte Erfahrungen verbuchen zu müssen. Aber wieder erwarten, es gelang. Erleichtert und froh war er, als er eine nicht unerhebliche Menge an Schuldengulden ausgehändigt bekam und dem Lederschlund seines Geldbeutels zuführen konnte. Umso dankbarer verabschiedete er sich dann auch von den Hildebrands, denn ganz sicher war es nicht von Nachteil, dass diese bei dem unerfreulichen Hausbesuch ebenfalls zugegen waren. Nach dem Adieu blieb Moser alleine auf dem Stuttgarter Marktplatz zurück und begann sich nun ganz und gar der Stadt und ihren Merkwürdigkeiten zu widmen. Schon um seiner großen Schwester willen hatte er die Kulturaugen weit aufzusperren. Schließlich hatte er ihr fest versprochen, in seinen Briefen immer auch Bericht zu erstatten über die ihm auf Reisen begegneten Prächtigkeiten. Der Marktplatz fiel allein schon wegen seiner Größe auf. Dem Schaffhauser Herrenacker glich er in diesem Punkt wohl am ehesten. Und hier wie dort säumten den Platz dicht an dicht gereihte, handtuchschmale und extra breite Häuser oder solche, die um ein Stockwerk niedriger, einen Erker reicher und eine Wandmalerei schicker waren. Und genau so wie jede einzelne Bürgerhausfassade, hier genauso wie in Schaffhausen, um die ganz besondere Aufmerksamkeit der Platzbesucher buhlte, hielten sich auch die Gässchen an keinerlei allgemeingültige Vorgaben. Wie ein wild gestricktes Muster durchzogen die Gassen die Innenstadt und führten lastentragende oder fahrende oder sonst wie geschäftige Handwerker, Kauf- und Bettelsleut einander zu. Und entweder waren die Gassen derart schmal, dass der nach unten geschüttete Morgenkübel auf jeden Fall auf dem zufällig dort Passierenden landen musste, oder so breit, dass man sich an der zum Ausladen geparkten Kutsche tatsächlich noch vorbeidrücken konnte. Als erstes Ziel seiner Stuttgart-Tour hatte Moser die königliche Naturaliensammlung auserkoren. Unter dem Dach des neu gebauten Staatsarchivs befand sie sich neuerdings. Dem Wegbeschrieb eines Passanten folgend, bog Moser nun in die nächstgelegene Gasse ein. Die Nase nach Osten solle er wenden, dann würde er den Neubau problemlos finden, hatte man ihm gesagt. Von wegen problemlos. Wieder und wieder verlor er im Gassengewirr die Orientierung, bis, Gott sei Dank, die Leonardshille auftauchte, deren Altarraum, wie sie's gehört, nach Osten hin ausgerichtet war und ihm also half, den rechten Pfad wieder aufzunehmen. also weiter durchs Kunterbunt der bürgerlichen Bauten und vorbei an den geschäftigen Einwohnern bis hin zum letzten krummen Gassenzipfelchen, das ihn dann auf den Charlottenplatz entließ. Was für ein Augenblick! Mit dem Charlottenplatz nämlich betrat er den Teil der Stadt, der dem württembergischen König und seinem Hofstaat vorbehalten war. Und das schien eine völlig andere Welt zu sein. Durchaus gemütlich hatte er sich's einrichten lassen, der Württemberger. Allein schon die Breite der Straße, die vom Charlottenplatz aus ihren schnurgeraden Lauf nahm. Vier Kutschen nebeneinander konnten da wohl drauf fahren. Und dies problemlos wahrscheinlich auch dann, wenn jeder der Kutscher einen Obstler zu viel intus hatte. Auch alles andere in diesem Teil der Stadt schien großzügig angelegt. Weitläufige Grünbereiche sah man und extra breit sich hinfläzende Bauten. Und alles strahlte eine angenehme Ruhe aus. Ganz klar ein himmelweiter Unterschied war das zum gerade eben erst erlebten klein- und großbürgerlichen Geschäftsgewusel der Innenstadt. Das lag bestimmt auch an der hier überall anzutreffenden Wohlgeordnetheit. Allein schon die Bäume der Allee, in immer gleichen Abständen hatte man sie gesetzt, und obwohl mittendrin im herbstlichen Abgesang, sah man ihnen deutlich an, dass kürzlich erst der königliche Baumkronenkoiffeur sein Scherenwerk vollzogen hatte. Aber eins ums andere. Dem königlichen Campus konnte er sich nachher noch widmen. So lange hatte das Naturalienkabinett in diesen schnell dunkelnden Oktobertagen sicher nicht geöffnet. Also auf in den Neubau, der neben dem Staatsarchiv auch die altehrwürdige königliche Sammlung beherbergte. Ob sich Moser nun mehr für die Fossiliensammlung und tierischen Merkwürdigkeiten, wie beispielsweise den Panzer der karibischen Riesenschildkröte, interessierte, oder sich eher dem allerlei an wunderlich Merkwürdigem, wie dem Skelett eines angeblich künstlich erschaffenen Menschleins, Homunculus genannt, zuwandte, ist nicht bekannt. Immerhin weiß man aus einem Reiseführer aus den 1820er Jahren, dass man im Stuttgarter Naturalienkabinett auch eine vorzüglich russisch-sibirische Mineraliensammlung sehen konnte. Weshalb vermutet werden darf, dass sich Moser ein wenig auch mit den geologischen Besonderheiten seines Ziellandes beschäftigte. Und als Uhrmacher hatte er sich ja schon von Berufs wegen für derlei Steine zu interessieren. In so einem kleinen Mechanismus war ja vieles in Bewegung. Und Bewegung brachte Abnutzung mit sich. Insbesondere dann, wenn das Material nicht sonderlich hart war, was bei den seinerzeit verwendeten Metallen oft der Fall war. Mit dem Material wiederum verlor die Uhr auch an Genauigkeit, bedurfte teurer Reparaturen und wurde mitsamt ihrem Besitzer zum unpünktlichen Übel. Daher wusste so ein Uhrmacher jene Steine zu schätzen, die aufgrund ihrer unnachgiebigen Härte als Alternative fürs weiche Metall in Frage kamen. Der kristalline, rot-transparente Rubin zum Beispiel, das war so ein harter Brocken. Und ein Exemplar davon gehörte zu den aus Russland stammenden Ausstellungsstücken. Zum kreisrunden Plättchen geschliffen und mit Loch in der Mitte eignete sich so ein Rubin als sogenannter Lagerstein für die Mini-Metallwelle der nimmermüd pulsierenden Unruhe zum Beispiel. Monate, ja sogar jahrelang konnte sich die Welle in dem Rubinbettchen hin und her und her und hin bewegen, ohne merkliche Materialverluste hinnehmen zu müssen. Der Stuttgarter Rubin stammte übrigens aus den Bergen des Urals, einem Gebirge im Russischen Reich, das sich fast 2400 Kilometer vom Norden her kommend nach Süden hin erstreckt. Aus dem Bauch dieser Zauberberge stammte auch ein zweites Exponat, nämlich ein giftgrün, undurchsichtiger Haufen gewölkter Brocken, der auf der geschliffenen Seite mit einer wunderschönen Maserung aufwartete. Malachit wurde er genannt und als Dekorstein hatte er in einigen altehrwürdigen Kulturen seinen Dienst schon geleistet. Auch in Russland begann man seine schmückenden Qualitäten zu schätzen, insbesondere nach den ersten Funden auf russischem Boden. In den 1830er Jahren, Moser war da schon eine Weile Petersburger, ließ die damalige Zarengattin in einem ihrer Paläste einen ganzen Saal damit dekorieren. Die in Stuttgart zu sehende russische Mineraliensammlung hatte übrigens die Zarentochter Katharina gespendet. Diese Dame war niemand anderes als die Schwester von Zar Alexander I. Und sie war es, die ihr Brüderchen 1814 zum Neuhauser Rifall und ins Haus der Riechs begleitet hatte. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Zeltlee Nummer 7. Katharina wurde 1788 in der Palastanlage im sogenannten Zarskoje Selo, dem Zarendorf nahe Petersburg, geboren und nach ihrer berühmten Großi, Katharina der Großen, benannt. 1816 heiratete sie ihren Cousin, den württembergischen Kronprinzen Wilhelm, der noch im selben Jahr seinem verstorbenen Vater auf den Königsthron folgte und seit dieser Zeit und also auch bei Mosers Besuch im Stuttgarter Schloss residierte. Schlösser, Könige, Zarentochter, für Moser war es jetzt an der Zeit, die wenigen Stunden, die der Tag noch übrig ließ, dem Stuttgarter Schloss und den Parkanlagen zu widmen. Wo sonst sollte sich ein königsloser Eidgenosse auf die ihn in Russland erwartende Monarchie vorbereiten? Aufs Sammeln verstand sich der König von Württemberg schon mal, aber das konnten seine Eidgenossen auch. Mehrere private Naturaliensammlungen gab es damals auch in der Schweiz. Und seit 1822 gab es in Schaffhausen sogar eine naturforschende Gesellschaft. Aber das, was sich Moser jetzt nach dem Museumsbesuch Schritt für Schritt erschloss und wovon er mit dem Betreten des Charlottenplatzes eine erste Idee schon bekommen hatte, das war ihm bislang unbekannt. Es begann mit dem lückenlos extra breiten Komplex wohlproportionierter Bauten, der sich damals noch dem von Moser soeben verlassenen Gebäude gegenüber erstreckte. Weit nach rechts und weit nach links musste er den Blick schweifen lassen, um auch wirklich die gesamte Breite zu erfassen. Wenn er da an den vorhin noch so riesig wirkenden Marktplatz zurückdachte, wie lang mag der ungefähr gewesen sein? 100 Meter vielleicht? Also so eine 100 Meter lange Marktfront, die würde in diese Fassade locker zweimal reinpassen. Der Reiz der Bürgerhäuser mit ihrem Kunterbund an wechselnden Farben und Formen, der fehlte hier natürlich. Stattdessen schien hier alles aus einem Guss, von nur einer Architektenhand entworfen zu sein. Wie er vom Hüter der Naturalien erfuhr, handelte es sich bei diesen Bauten lediglich um einen zur Straße hin sichtbaren Bruchteil der sogenannten Nebengebäude, die wiederum nur einen Teil des gesamten Königsschlosses ausmachten. Moser war beeindruckt und wollte wissen, was diese offensichtlich ja riesige Anlage denn alles so beherbergte. Man gab ihm zu verstehen, dass nahezu der gesamte Hofstaat und einige der königlichen Institutionen dort untergebracht waren, und händigte ihm einige alte Stadtführer aus, mit deren Hilfe er zwar keinen aktuellen, aber immerhin irgendeinen Eindruck von diesem Hofstaat bekommen konnte. Für die seinerzeit gerade mal 5-köpfige Königsfamilie beispielsweise, also wir reden von Vater, Mutter und 3 kleinen Kindern, waren mindestens eine Amme, mehrere Kindsfrauen, ein Vorleser, männliche wie weibliche Hofmeister, eine Vielzahl an Hofdamen, Kammerdamen, Kammerdienern und Garderobenjungfern zuständig. Und dann gab es noch jede Menge sich um dies und das kümmernde Diener und Lakaien. Je mehr man sich in diese Namens- und Ämterlisten vertiefte, desto mehr beeindruckte die schiere Masse an Personal. So umfasste der im Schloss seine Pflichten erfüllende Hofstaat natürlich auch jene, die Regierungsfunktionen übernahmen. Die Militärs zum Beispiel und die vielen Staatsräte und Staatssekretäre oder die fürs Auswärtige zuständigen Legationsräte. Und dann gab es noch all jene, die den Königsladen drinnen wie draußen am Laufen hielten. Den Koch und seine Crew samt Kellermeister, einen Hofbankier, einen Verwalter fürs Holz, einen für die Leibwäsche und noch einen fürs Silber. Und jene, die sich entweder um das christliche Seelenheil oder die Gesundheit der Königsfamilie kümmerten. Zum Stab des Hofjägers gehörte zum Beispiel ein Oberbüchsenspanner. Und fürs Lichtmachen, Öl nachfüllen und so weiter waren 2 sogenannte Lampisten zuständig. Und dann waren da noch die Mitarbeiter des königlichen Fuhrparks samt Zureitern und anderen Pferdekümmerern. Nicht zu vergessen die Gärtner, Bibliothekare, der Direktor des königlichen Hoftheaters, und so unendlich weiter und bis zur Ermüdung fort. Nun aber wollte Moser das gesamte Ausmaß dieser Schlossanlage endlich auch auf sich wirken lassen. Also zurück Richtung Charlottenplatz und rechts in die Allee, die ihn entlang des Komplexes nach Nordwesten führte. Anfangs war der Eindruck enttäuschend. Neben ihm nämlich zog sich ein Bau in die Länge, auf dessen Ausgestaltung nicht viel Wert gelegt worden war. Das ging etliche Meter so weiter bis zu einer Lücke, die offensichtlich einen anderen Abschnitt und einen Hierarchiewechsel markierte. Denn der nun seinen Anfang nehmende Gebäudeteil war, auch wenn er 3-geschossig blieb, deutlich höher als der vorherige Bau, und an seinen Seiten, auch das zeichnete ihn aus, reckten sich nochmals kleinere Flügelbauten dem Spaziergänger entgegen. Der Höhenwechsel war ganz klar auf deutlich höhere Räume zurückzuführen. An den riesigen Fensteröffnungen war gut zu erkennen, dass sie mindestens doppelt so hoch sein mussten. Und auch die schicken Fenstereinfassungen und andere hinzukommende Pfiffigkeiten machten diesen Gebäudeteil zu etwas Besonderem. Es fiel daher nicht schwer, sich vorzustellen, dass im Nebenbau das Gros des Personals hauste und in diesem prunkvolleren Teil hier die Königsfamilie mitsamt Hofstaat residierte. Die Fassade übrigens war dem anderen Teil der Stadt zugewandt, dem Teil also, in dem die Untertanen des Königs zu Hause waren und ihren Gewerben nachgingen. Von diesem Stadtteil konnte der Herrscher allerdings nicht viel sehen. Meistenteils nämlich verdeckten Bäume eines genau dazwischen angelegten Parks die Sicht. Bestimmt war das hier nicht die Hauptseite des Komplexes, und Moser, der an der Hauptfassade noch mehr Prunk erwartete, war gespannt, was der Architekt sich noch hatte einfallen lassen. Die Allee links des Schlossflügels führte ihn jetzt weiter zu einem sehr großen Platz, auf dem nur am Rande einige Bäume standen. Wenn er sich nicht täuschte, war dieser Platz genauso groß wie der Riesenkomplex, dem gegenüber er sich ausbreitete. Noch bevor er den Platz eroberte, wandte er sich nach links. Dort nämlich befand sich ein weiteres bemerkenswertes Gebäude. Klar, das musste das alte Schloss sein, von dem man ihm erzählt hatte. Ja, so ein Schloss war Moser vertraut. Als er damals zur Weiterbildung in der Region Neuchâtel war, hatte er an einem freien Tag auch die Neuenburg besucht. Hier wie dort war nichts aus einem Guss. Stattdessen stießen mit mehreren Bauteilen, die um ein oder sogar mehrere Innenhöfe gruppiert waren, zugleich auch verschiedene Baustile aufeinander. Richtige Generationenprojekte waren das. Und meistens hatten all diese Bauten eine ganz ähnliche Geschichte. Also sowas wie eine aus dem Geschlechte derer von und zu baute sich eine Burg. Und dann kam ein Nachfolger, der diese Burg erweiterte, vielleicht noch eine Kapelle hinzufügte und das Ganze im Stile der Zeit, versteht sich, ein wenig aufhübschte. Und später fügte jemand noch einen Turm hinzu und baute neue Fenster ein oder sonst was. Und wieder später füllte einer den Wassergraben auf und baute an dessen Stelle nochmals neu an, bis zu dem Moment, so war es in Stuttgart gewesen, einer der von und zus nicht mehr zufrieden war mit dem Altbau und was Neues haben wollte. Etwas, das seiner neuen Mächtigkeit angemessen war und dann auch gleich den modernen Ansprüchen genügte. Neidlos anerkannte Mose, dass dem Bauherrn beides gelungen war. Denn im Vergleich zur neuen, schick ausstaffierten und überbreit sich erstreckenden Schlossanlage wirkte das in die Jahre gekommene alte Schloss wie ein Puppenhaus. Jetzt aber wollte Mose es wissen. Die Größe des Platzes, auf dem er sich nunmehr befand, man nutzte ihn auch für Militärparaden, bot sich geradezu an, einen unverstellten Blick auf den bestimmt schönsten Teil des Schlosses werfen zu können. Ja, er hatte sich nicht getäuscht. Auch dieser Teil des Schlosses war symmetrisch angelegt und dreiteilig. Ein Hauptbau in der Mitte mit zwei Flügeln an der Seite. Die Flügel allerdings waren deutlich länger und flankierten einen zum Paradeplatz hin offenen Hof von doch recht beachtlicher Größe. Das Juwel aber war ganz klar der Mittelbau. Einen weit ausladenden Portalbereich hatte er mit einer säulengestützten Vorhalle und einem großen Balkon. Oben dann ein mittig platzierter Schmuckgiebel und ganz oben auf noch ein podestförmiges Dach, auf dem sich eine große goldene Königskrone dem Himmel entgegenreckte und natürlich klarstellte, wer hier zu Hause war und hier das Sagen hatte. Und besonders pfiffig die vielen Figuren, die auf dem obersten Gesims, auf dem Balkon und beim Portal aufgestellt waren. Die ganze mythologische Großfamilie schien sich hier zu treffen. Ja, das konnte man als Hauptfassade durchgehen lassen. Unverstellter Blick und architektonisch ein wahrhaft königlicher Tusch. Problemlos konnte man sich auch vorstellen, hier im Festtagsrock oder im rauschenden Ballkleid vorgefahren zu werden, die wenigen Treppchen hochzutippeln und sich im großen Saal am perlenden Champagner zu erfreuen. So, Jetzt aber ab ins Grüne. Einen richtigen Schlosspark sollte es hier auch noch geben. Und dort drüben, in dem offenen Torbogen zwischen Hoftheater und Schlossflügel, dort glaubte Mose einen gartengrünen Schimmer schon erblickt zu haben. Mose, der sich jetzt im Park befand, den gartenseitigen Schlossflügel im Rücken, genoss den ersten Eindruck. Rechts und links das Grün der Wiesen und das Kunterbunt der Herbstbaumkronen. Auch hier alles brav, symmetrisch. Und da eine mehrspurige Baumallee. Ja, tatsächlich. Eine Spur für die Kutschen und eine für die Spaziergänger. Das war doch mal eine gute Idee. Die Allee führte um ein großes Wasserbecken herum und dann schnurgeradeaus weiter ins nahegelegene Cannstatt. Die dort gelegene Mineralquelle, nee, das war heute nicht mehr zu schaffen. Dazu war er schon viel zu müde. Aber was war das da, gleich vorne, am Wasserbecken? Das schien ihm doch eine sehr interessante Damenrunde zu sein. Zwei Frauen waren es, und ein Schild stellte die eine als Wasser und die andere als Wiesennymphe vor. Der Körper der einen wandte sich dem vom Schlossflügel her kommenden zu, und man sah auch, dass sie sich ganz und gar der Aufgabe widmete, der anderen einen Kranz auf dem Kopf zu setzen. Von dieser anderen nun sah man von hier aus nur den Rücken und dass sie einen Wasserkrug bei sich hatte. Klar, dann war sie diejenige, die hier im Park für fließend Wasser zuständig war. Beim Näherkommen erkannte man, dass der Kranz zur Wiesennymphe gehören musste. Er bestand nämlich nicht aus Lorbeer oder anderem Ehrengemüse, sondern aus lauter kleinen Blümli. Wenn man sich den beiden dann noch vom seitlichen Beckenrand her näherte, sah man dem Gesicht der Wassernymphe an, wie zufrieden diese war, von ihrer, was er eben nötig habenden Wieslandschwester, ein solches Dankeschön zu erhalten. Das war doch mal ein schöner Auftakt für so einen Park. Und man musste noch nicht mal Mythologie studiert haben, um dieses Bild zu verstehen. Jetzt aber ab ins Grüne. Mose hatte nämlich bemerkt, dass die Grünanlagen beidseits der schnurgeraden Allee der geometrisch barocken Zucht nicht mehr gehorchten. Stattdessen waren diese im englischen Stil angelegt und versprachen also, den Flaneur kurvenreich zu allerlei Überraschungen zu führen. Auf den gewundenen Faden konnte sich Moser nun ganz und gar gehen lassen und gelangte so zu einem Aussichtspunkt, der es ihm nicht nur gestattete, das ins Abendrot getauchte ganze Stuttgarter Tal zu überblicken, sondern auch alle Stationen des Tages nochmals Revue passieren zu lassen. Ob Mose auf seiner langen Reise noch mehr Monarchie zu sehen bekam und was dem jungen Mann noch so widerfuhr, das erfahren Sie im kommenden Zeltli. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Mose Familienmuseum Charlottenfels.